Also muss ich weder Geld verdienen, noch muss ich arbeiten. Daran sehe ich, das sind Konzepte. Das stimmt gar nicht. Ich bin nicht hergekommen, um zu arbeiten. Aber dann kommt die interessantere Frage, wozu bin ich denn hergekommen?
Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Happy Monday und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Hypersonic mit mir Nadine Gerhard und heute mit einem ganz besonderen Interviewgast, auf den ich mich so sehr gefreut habe. Und heute geht es um die Gesetzmäßigkeiten des Lebens und den Sinn des Lebens. Wie wirst du ein bewusster Lebensarchitekt? Wie erkennst du die Fallen deines Unbewusstseins? Wie nutzt du für dich das Gesetz von Ursache und Wirkung? Warum ist Berufung leben so essentiell wichtig? Und da betone ich dieses Zwischenwort Ruf, also R-U-F, bei Berufung. Und welche Rolle spielen darin die Ich-Identifikation und das erwachte Bewusstsein? Und damit freue ich mich sehr auf Kurt Tepperwein. Und Kurt Tepperwein ist mit seinen 88 Jahren viele Jahre schon als spiritueller Lehrer und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid tätig. Und er ist einer der Mitbegründer der Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum. Er hat sage und schreibe schon 136 Bücher in seinem Leben geschrieben. Und er ist einfach toll. Hör ihn dir an. Und das ist ein Interview, was man sich wirklich mehrmals anhören sollte. Denn es geht wirklich sehr tief. Und es kann auch sein, dass dein Verstand an der einen oder anderen Stelle rebelliert. Und dazu hat Kurt Tepperwein auch tolle praktische Anleitung dazu gegeben. Ah, und fast hätte ich es vergessen. Heute ist Jubiläum. Es ist meine 20. Podcast-Episode. Okay, ziemlich klein noch. Es gibt noch ein größeres Jubiläum, denn dieses Interview hier ist das 250. Interview von Kurt Tepperwein. Yay! Und du kannst dabei sein. Also ganz viel Freude dabei. Lieber Kurt Tepperwein, ich habe jetzt gerade erfahren, Sie sind aktuell, Ihr Körper ist 88 Jahre alt und Sie sind einer der Mitbegründer der Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum und schon seit vielen, vielen Jahren als Autor und spiritueller Lehrer tätig. Und ich freue mich einfach sehr auf dieses gemeinsame Gespräch. Ich bin einmal hier durch die Wohnung getanzt, als Sie mir zugesagt haben. Und deswegen bin ich ganz gespannt auf Ihre Antworten. Fragen habe ich immer viele und ich weiß auch, Sie sagen immer wieder, das kommt aus dem Verstand, die Fragen, und deswegen würde ich direkt mal losstarten. Wir sind ja aktuell in einem Weltenwandel und was ja jetzt gerade so passiert, ist, dass die Erde diese Schwingungsfrequenz anhebt und das spüren fast alle Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Also wir hatten jetzt eine sehr starke Phase, die vielleicht schon so um Weihnachten begonnen hat, in das neue Jahr rein, wo viele Menschen sehr, sehr müde waren und sehr viel Schlaf gebraucht haben und so weiter. Also der Körper arbeitet auch mit und alles arbeitet mit. Und das, was ich so wahrnehme, ist, dass die Menschheit immer noch in einem, wie in einer kollektiven Psychose drin hängt. Ja, viele Ängste, die im Kollektiv feststecken. Was passiert da in Ihren Augen?
Also tatsächlich ist die Welt in einem Wandel. Das heißt, sie macht gerade ein Upgrade. Sie wird von einer Grundschule zu einer höheren Lehranstalt. Das heißt also, das Unterrichtsprogramm ändert sich auch. Das heißt, die Anfänger können in Zukunft dann nicht mehr hierher kommen, sondern hier wird dann schon für den Start Abitur verlangt. Also müssen sie woanders hingehen, um die Voraussetzungen zu schaffen dafür. Und das unterstützt jetzt unglaublich diejenigen, die einigermaßen erwacht sind, die werden jetzt abgeholt und werden von der höheren Schwingung getragen und können schneller ihre individuelle Evolution vollenden. Auf der anderen Seite die anderen, die noch im Ich verhaftet sind, die sind jetzt überfordert, weil das stimmt einfach hier nicht mehr. Sie sind am falschen Ort. Die müssen sich eine andere Schule suchen. Mhm. Und das geschieht gerade. Das heißt also, wenn die Welt im Wandel ist, müssen wir uns eben auch wandeln. Und das sollten wir vielleicht gemeinsam anschauen.
Sehr, sehr gerne. Was bedeutet denn, dass wir uns wandeln müssen? Klar ist, wir können nicht mehr an der alten Welt festhalten, weil die gibt es einfach nicht mehr. Aber es ist ja noch so ein bisschen so, okay, was kommt denn so? Und da ist sehr viel Unsicherheit auch im System zu spüren. Wie können Sie das beschreiben oder wie können Sie in Ihren Worten ein Stück weit weiterhelfen?
Also, wenn die Welt sich wandelt und wir uns auch wandeln müssen, dann können wir uns es nicht mehr leisten, weiter zu schlafen. Das heißt, die meisten Menschen, die leben gar nicht wirklich, die schlafen und träumen nur vom Leben. Aber wie Sie ja aus eigener Erfahrung wissen, wenn wir träumen nie, dass wir schlafen, sondern wir träumen immer, dass wir wach sind. Ja? Und wir erleben dann unsere Traumwelt und die Ereignisse. Das ist unsere Realität, was anderes gibt es nicht. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. In Wirklichkeit liegen Sie die ganze Nacht im Bett. Sie sind der Träumer. Das ist die Wirklichkeit. Der Traum, das ist nur eine Seifenblase. Wenn Sie morgens aufwachen, ob es ein schöner Traum war oder ein Albtraum, spielt dann keine Rolle mehr. Es ist ein Traum gewesen. Und dann geht Ihr Leben erst los. Das heißt also, der wichtigste Schritt in der Vorbereitung auf diesen Wandel und der eigenen Wandlung ist, selbst sich bewusst zu machen, wer bin ich eigentlich? Und da hilft uns die Weisheit der Sprache schon. Also wenn Sie jemanden fragen, wer bist du? Dann wird er Ihnen sagen, irritiert, wie, wer bist du? Ich bin ein Mensch wie du und ich. Wir sind alle Menschen, wir sind irgendwann geboren worden. Wir werden mit der Zeit älter und irgendwann sterben wir. Das ist die Wirklichkeit ist sie nicht. Das ist die Realität, aber nicht die Wirklichkeit. Ja, in Wirklichkeit sind wir derjenige, der sich vor langer Zeit entschieden hat, die Schule des Lebens zu besuchen. Da gab es weder ihren Körper, noch ihren Verstand, noch ihre Persönlichkeit, vielleicht nicht mal ihre Eltern. Aber sie gab es natürlich, also uns alle. Und Sie haben sich entschieden, hierher zu kommen mit einer bestimmten Absicht, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. So, und jetzt hier haben Sie das vergessen und schlafen noch erstmal. Das heißt, das ist die pränatale Phase. Sie sind noch gar nicht geboren worden. Ja? Was geboren worden ist, ist nur Ihr Körper, Ihre Schuluniform, Ihr Erdenkleid. Denn Sie sind reine Energie, Sie sind ewiges, vollkommenes Sein, Sie sind Bewusstsein. Sie können nicht älter werden, Sie können nicht krank werden, alles das nicht. Aber Sie haben auch keine Hände und Beine, weil Sie die nicht brauchen. Zu Hause geschieht alles geistig. In einer materiellen Welt aber brauchen Sie eben einen materiellen Körper. Und das, ich nenne es deswegen, damit wir klar sehen, unser Erdenkleid. Das heißt also, ich bin ja nach wie vor der ich immer schon war, der hierher gekommen ist. Das heißt, ich muss einmal erkennen, ich bin hier nur vorübergehend zu Gast. Ich will hier nur bestimmte Erfahrungen zu machen. Ich habe vorher gelebt, ich lebe während der Schulzeit. Und wenn ich am Ende der Schulzeit nach Hause gehe, dann sterbe ich nicht, sondern ich gehe nach Hause und dann geht ja eigentlich das wahre Leben erst los nach der Schule. So, das ist meine Situation und die muss ich mir bewusst machen. Und das ist für mich der wichtigste Schritt im Wandel, den wir vollziehen müssen, den Schritt von der Illusion des Ich zu unserem wahren Selbst.
In meiner Weltanschauung, oder ich nenne es jetzt mal Weltanschauung, ist es so, dass es ist für mich selbstverständlich, dass wir sogenannte Vorleben haben, dass wir auch schon auf anderen Planeten unterwegs waren und dass es im Endeffekt keine Zeit gibt. Das ist für menschlichen Verstand nicht unbedingt immer greifbar und dass es einen Seelenplan gibt und gleichzeitig aber eben auch den freien Willen. Wo hört der freie Wille auf?
Überhaupt nicht. Der ist die ganze Zeit vorhanden. Aber nicht ein Ich hat einen freien Willen, sondern das Bewusstsein, sie selbst. Ja, der freie Wille des Ichs, des Egos, der ist begrenzt. Der stößt dann sehr schnell an seine Grenzen. Also da müssen wir uns erst einmal eben immer wieder bewusst machen, will ich weiterhin schlafen? Brauche ich den Schlaf noch? Ja. Wenn ich noch nicht bereit bin für das wahre Leben, okay, dann muss ich weiter schlafen. Aber wenn ich meine Schulzeit verschlafe, dann kann ich keine Abschlussprüfung machen, dann muss ich die Schule wiederholen. Umgekehrt, wenn ich aber bereit bin zu erwachen oder bereits einigermaßen erwacht bin, in unterschiedlichen Graden des Erwachens auf dem Weg bin, ja, dann bin ich auch vorbereitet auf die Welt von morgen. Aber dann sollte ich diesen Schritt wirklich vollziehen. Dann sollte ich ganz wach werden und sollte in meiner Wirklichkeit ankommen und als der, der ich wirklich bin, leben. Dann geht nämlich mein Leben erst los. Das ist die geistige Geburt. Das ist der Beginn des faszinierenden Abenteuers unseres wahren Lebens. Alles bis dahin ist nur Vorbereitung, ist nur ein Traum, ist die pränatale Phase.
Was ist der Weg in das vollkommene Erwachen?
Wie machen Sie das denn morgens? Da brauchen Sie auch keine Technik oder Tipps, wie erwacht man. Sie haben da nicht einen Schritteplan, die 12 Schritte zum Erwachen am Morgen. Wenn Sie ausgeschlafen sind, machen Sie die Augen auf und sind wach. Sache erledigt. Ja?
Oder der Wecker klingelt.
Das ist der dümmste Beginn eines Tages. Das sollte man sich nicht antun. Das heißt also, um das zu vermeiden, sollte man so rechtzeitig ins Bett gehen. Das habe ich ein Leben lang praktiziert. Ich habe den Wecker zwar gestellt, für den Fall, dass ich mal verschlafe, dass der mich weckt rechtzeitig. Aber ich bin so rechtzeitig ins Bett gegangen, immer schon, dass ich also vor dem Weckerklingeln aufwachte und das abstellen konnte. Denn was wollen Sie von einem Tag erwarten, der gleich mit dem Weckerklingeln beginnt? Das ist kein schöner Start.
Absolut. Da sagen Sie auch was Schönes, denn das, was ich so wahrnehme, dass wir als Menschen sehr unseren natürlichen Rhythmus verloren haben. Also wir sind bis spät nachts wach und vielleicht noch online und am Computer und so weiter. Und dann eben verschiebt sich das alles so. Also wir sind nicht mehr so mit der Natur verbunden. Also dass wir mit der Natur, also wenn es dunkel geht, ins Bett gehen und eben auch aufstehen. Wie wichtig empfinden Sie das?
Das hängt wieder davon ab, von der Illusion des Ich. Ein Ich hat eigentlich keinen Rhythmus. Es ist ja im Traum und es kann verschiedene Arten träumen und da hat es in jedem Traum einen anderen Rhythmus. Erst wenn sie zu sich erwacht sind und im Einklang mit sich und dem Leben leben, dann haben sie einen natürlichen Rhythmus. Sie fließen mit dem Fluss des Lebens und dann plötzlich stimmt alles. Also das ist die grundsätzliche Entscheidung, wollen wir hier unsere Schulzeit verschlafen, dann hätten wir eigentlich gar nicht herkommen brauchen, ja, weil wir leben ja gar nicht, wir träumen ja nur. Oder aber sind wir bereit aufzuwachen? Das könnten wir gerade mal machen, praktisch. Das ist nur ein Schritt, alles ist nur ein Schritt übrigens für das Bewusstsein, für den Verstand und das Ego. Ist es ein Prozess und ein langer Weg mit Hindernissen und Schwierigkeiten und ob ich das erreiche? Für das Bewusstsein ist es nur ein Schritt. So, das heißt also, ich mache mir einmal bewusst, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Verstand, ich bin nicht die Persönlichkeit, sondern wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ich, dritter Schritt, ich bin der Besitzer. Ich bin der, der das sagt, ja, der Benutzer. Ich bin der Träger dieses Erdenkleides. Ich bin der, der hier zur Schule gekommen ist. Ich habe vorher gelebt und ich lebe jetzt auch. Mein Leben beginnt jetzt nicht hier und endet auch nicht am Ende der Schulzeit. Das ist für ein erwachtes Bewusstsein bestenfalls ein Tag. Ja? Wir haben schon unzählige Schulen besucht und Leben gelebt. Aber in Wirklichkeit gibt es nur ein Leben. Das hat keinen Anfang und kein Ende, das ist so. Und jetzt müssen wir eben sehen, bin ich bereit, den Blick zu heben aus der Froschperspektive des Menschen und sehe, ja, wir haben ein Leben, das beginnt mit der Geburt des Körpers und der stirbt am Ende und dann ist Feierabend. So. Das ist die Erfahrung des Ichs und des Verstandes, weil der kann nichts anderes wissen. Der ist ja erst hier entstanden. Ja, der hat keine Erfahrung von vorherigen Leben. Gibt es für den Verstand nicht. Das ist esoterische Spinnerei. Ja, das ist Einbildung, Fantasie, weil er sagt, habe keinerlei Erinnerung an ein früheres Leben. Und nach dem Tod gibt es auch nichts, weil er endet ja auch damit. Also das ist verständlich, dass ein Ich und ein Verstand eben zu diesem Ergebnis kommt, weil das ist seine Erfahrung. Er kann frühere Leben nicht erfahren. Frühere Leben ist ja auch ein völlig falscher Begriff. Ja. Das ist ja kein früheres Leben, sondern das ist mein Leben früher.
Ja, ja, man hat manchmal gar nicht so die richtigen Begrifflichkeiten als Worte. Ja, es ist ja alles eine Ebene, es ist ja zeitlos.
Ja, die Sprache ist tatsächlich von einem Ich für ein Ich gemacht. Ja, nicht für ein Bewusstsein. Weil Bewusstsein spricht die Universalsprache, da erscheinen Worte primitiv. Da werden keine Worte verwendet, sondern die Universalsprache ist energetisch und sie übertragen ganze Bewusstseinsinhalte. Sagen wir mal, ich könnte mit der Universalsprache den ganzen Inhalt meines Lebens, meine Lebenserfahrung in Nullzeit, im Bruchteil einer Sekunde auf ihr Bewusstsein übertragen, aber der Verstand würde nichts empfangen. Der würde sagen, oh, passiert ja gar nichts, weil er dafür nicht kompatibel ist.
Ja. Wir leben ja jetzt in einer Welt, wo sehr viel Wert gelegt wird auf den Verstand, auf die Wissenschaft. Wie wichtig ist das Erfahrbare in Ihren Augen?
Es ist eine wunderbare Zwischenstation. Wir sind ja aufgewacht und hatten, als der Körper geboren wurde, hatten wir zwar einen Verstand, aber der hatte ja noch keinerlei Erfahrung. Das heißt, wir wussten nicht einmal, dass es uns gibt, sondern wir haben in die Welt geschaut und haben da uns ein Bild von der Welt gemacht. Das heißt, noch niemand hat die Welt gesehen. Wir sehen nicht die Welt. Wir sehen das Bild, was wir uns von der Welt gemacht haben. Ja, und dann beugt sich ein Wesen über uns immer wieder und das tut uns gut. Irgendwann wissen wir, das ist unsere Mutter. Und so lernen wir langsam die Welt kennen, aber wir lernen sie eben gar nicht wirklich kennen, sondern wir machen uns immer neue Bilder von den Dingen, die wir sehen. So entsteht, wie Sie gesagt haben, unser Weltbild. Ja, also wir sehen gar nicht die Wirklichkeit, wir sehen nur unser Bild. So. Und da macht sich jeder ein etwas anderes Bild von der Welt, hält das aber für die Wirklichkeit, weil das ist ja das Einzige, was er erfährt. Und wenn ein anderer andere Erfahrung macht, dann sagt er ja, der spinnt. Also ich erlebe ja die Welt, die ist so, wie ich sie sehe. So ist sie nicht, sondern jeder sieht nur sein Weltbild.
Ja, sehr spannend. Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, so dass wir als Mensch ist es so oder wurde uns beigebracht, dass wir leben, um zu arbeiten. Und im Endeffekt, das ist ja ein Konzept und wir haben das sozusagen umgebaut in den letzten Jahren vor allen Dingen, dass wir dann sagen, so, wir leben, um zu arbeiten, aber dann suche ich mir doch eine Arbeit, die mir Freude bereitet, also meine Berufung. Aber im Endeffekt ist das ja auch wieder ein Konzept von, ich lebe, um zu arbeiten. Wie können wir mehr aus dem Sein oder aus dem Bewusstsein heraus leben?
Also zunächst einmal sollten wir alles in Frage stellen. Wir gehen ganz sachlich, objektiv ran. Stimmt das? Ich lebe, um zu arbeiten. Nein. Dann fragen, ist das meine Lebensabsicht? Bin ich hierher gekommen, um zu arbeiten? Hätte ich auch zu Hause machen können. Also dazu bin ich schon mal nicht hergekommen. Muss ich überhaupt arbeiten? Nein, wozu? Ja, ich brauchte mein Leben lang überhaupt nie arbeiten. Ja, Moment, kommt dann der Verstand. Von irgendwas musst du ja leben.
Ja, gut. Du musst doch Geld verdienen.
Ja, das ist wieder ein Konzept. Geld muss überhaupt nicht verdienen. Das ist so eine Vorstellung des Verstandes. Ich muss es verursachen. Natürlich, sonst wäre es nicht da. Nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung muss ich die Ursache setzen, dass es da ist. Das heißt also zum Beispiel, ich könnte verursachen, wenn ich das kann, das große Los zu gewinnen, gleich am Anfang, und habe dann ein paar Millionen. Und das reicht für dieses Leben. Also muss ich weder Geld verdienen, noch muss ich arbeiten. Daran sehe ich, das sind Konzepte, das stimmt gar nicht. Ich bin nicht hergekommen, um zu arbeiten. Aber dann kommt die interessantere Frage, wozu bin ich denn hergekommen? Hm. Ja, und dann kann ich mir bewusst machen, ich bin hierher gekommen mit einer Lebensabsicht. Ja, ohne Absicht wäre ich ja nicht gekommen. Ich bin hierher gekommen, die Absicht besteht darin, ich will meine eigene natürliche Vollkommenheit praktisch erleben. Deswegen bin ich hergekommen. Das ist meine Lebensabsicht, nicht um zu arbeiten und nicht um Geld zu verdienen und nicht um mir eine Tätigkeit zu suchen, die mir Freude macht. Das ist wieder ein Konzept, sondern zu meiner Lebensabsicht gehört aber meiner Berufung zu folgen. Ja, und in dem Wort Berufung ist schon die Lösung wieder enthalten. Da ist der Ruf enthalten. Ja, das heißt, wozu ruft es mich denn? Also ich sollte nicht den falschen Weg gehen, den fast alle gehen, dass ich am Anfang des Lebens mich entscheide, welchen Beruf ich ergreifen werde. Ja, sondern die Frage ist längst geklärt. Ich bin ja mit einer bestimmten Lebensabsicht hierher gekommen. Dazu gehört meine Berufung. Also die Entscheidung brauche ich hier nicht treffen und schon gar nicht aus dem Verstand oder aus dem Ich. Der ist nicht geeignet, das zu entscheiden. Also sollte ich nie das tun, einer Tätigkeit nachgehen, um Geld zu verdienen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist ein Ich-Konzept, sondern ich bin hergekommen mit einer bestimmten Absicht, dazu gehört meine Berufung. Und wenn ich meiner Berufung folge, dann ist das eine reine Freude. Dann kann ich diese Tätigkeit auch nicht Arbeit nennen. Ich nenne das bezahlten Urlaub für immer. Das heißt, ich tue das, was mir sowieso am meisten Freude macht und kriege auch noch Geld dafür. Ja, das kann man doch nicht Arbeit nennen. Und dann gucke ich auch nicht auf die Ursache. 5 Uhr alles fallen lassen, Arbeit ist zu Ende, sondern warum soll ich um 5 Uhr aufhören, mich zu freuen? Ja, wenn das doch meine Freude ist, dann freue ich mich weiter so lange, bis ich müde bin. Und dann freue ich mich schon auf den nächsten Tag, wenn ich wieder ausgeruht bin, dann kann ich mich weiter freuen. Aber ich habe vor Jahrzehnten aufgehört zu arbeiten. Ich folge meiner Berufung, gehe damit den Weg der Freude und habe bezahlten Urlaub für immer. Und das sollte sich jeder gönnen.
Absolut, das hört sich da auch total schön an, fühlt sich auch schön an. Wir haben ja den Satz, also ich gehe noch mal kurz zurück. Also viele sagen immer das Wort Work-Life-Balance. Das bedeutet ja, dass ich Arbeit von Leben trenne, aber das ist ja im Endeffekt untrennbar. Und erst recht, wenn man Berufung lebt, kann sich die Berufung im Laufe des Lebens auch verändern? Oder ist es eine festgesetzte Berufung sozusagen?
Da stellt sich die Frage davor, können Sie sich im Laufe des Lebens verändern?
Ja.
Tun wir alle. Ja, natürlich. Wir haben unterschiedliche Lebensabschnitte. die sind ganz deutlich, ja. Da kommt oft ein richtiger Bruch. Das, was eben noch war, ist zu Ende und es beginnt ein neuer Abschnitt. Aber auch der endet irgendwann und dann beginnt ein neuer Abschnitt. Und jetzt kommt es, jeder Abschnitt hat seine Berufung. Ich bin gerade in meiner 19. Berufung in diesem Leben.
Oh, schön.
Ja. Jedes Mal habe ich gedacht, jetzt habe ich es genau. Das mache ich mein Leben lang jetzt. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht. Und dann kam der nächste Entwicklungsschritt, die nächste Stufe in der individuellen Evolution. Und plötzlich stimmte das nicht mehr und etwas anderes stimmte. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bin ich am Ziel. Das mache ich jetzt mein Leben lang. In Wirklichkeit gilt alles nur für diesen Lebensabschnitt.
Das ist eine ganz, ganz tolle Aussage und auch eine sehr wichtige Aussage, weil ich nehme immer wahr, dass viele nach dieser auf der Suche sind nach dieser einen Berufung. Und ich habe sie noch nicht gefunden und ich muss sie finden, diese eine Berufung, und machen sich das Leben damit schwer. Aber auch das kann sich ja entwickeln. Wie viele Lebensabschnitte gibt es sozusagen? Gibt es, sag ich mal, das Leben hat so und so viele Lebensabschnitte, oder ist es auch da bei jedem unterschiedlich?
Das ist völlig unterschiedlich. Für manche ist nur ein Lebensabschnitt da, weil sie so ein Leben lang brauchen, also eine Schulzeit lang brauchen, um diese eine Absicht zu erfüllen. Mhm. Ja, dann stimmt das, was ich sage, für die überhaupt nicht, dass sie sagen, nein, nach meiner Erfahrung ist das ganz falsch. Man findet am Anfang seinen Platz und den füllt man aus und voller Freude geht man dann, bis man alt ist, durchs Leben. Das kann das Konzept sein. Und umgekehrt kann es sein, dass einer viel mehr als 19 Lebensabschnitte hat. Ich weiß nicht, ich habe schon mit welchen gesprochen. Deren Leben ändert sich noch schneller. Okay, jeder hat eine eigene, eine individuelle Geschwindigkeit der individuellen Evolution. Und deswegen muss jeder nicht vorher überlegen, es würde nur der Verstand wieder machen, wie viele Lebensabschnitte gibt es denn und wie lange dauert der denn jetzt? Ich erlebe es ja. Ja? Und dann sehe ich es ja, also brauche ich gar keine Überlegung machen. Der Verstand kann das sowieso nicht erkennen, sondern ich erlebe, wenn das Leben eine Tür schließt, macht es eine andere auf. Und dann sehe ich, jetzt geht es hier weiter. Okay. Dann gehe ich da weiter. Ich muss nur mit dem Leben fließen und nicht sagen, nein, ich mache mein weiter und dann entfernt sich das Leben von mir. Dann bin ich auf einmal in Disharmonie zu mir und dem Leben. Aber das merke ich dann auch, dann kriege ich nämlich Nachhilfeunterricht vom Leben.
Und der Verstand möchte natürlich gerne immer die Kontrolle haben.
Ja, und das ist aber nicht geeignet als Kontrollinstrument. Und deswegen müssen wir so schnell wie möglich vom Denken zur Wahrnehmung kommen. Ja. Machen wir das doch gerade mal praktisch, wenn Sie wollen.
Sehr gerne.
Nur eine Minute. Ja, also wir waren dabei, gerade vorhin die Illusion des Ich zu beenden. Wir hatten gesagt, erster Schritt, ich bin nicht der Körper, Verstand, Persönlichkeit. Zweitens, ich habe einen Körper, Verstand, Persönlichkeit. Dritter Schritt, ich bin der, der den Körper, Verstand, Persönlichkeit hat. Wer ist das denn? Ich brauche das jetzt gar nicht definieren. Dann macht sich der Verstand nämlich wieder ein Bild, was ich bin. Ja? Aber ich bin es ja. Also sollte ich besser fühlen jetzt. Was bin ich denn? Und dann erkenne ich, wenn ich hinfühle, ich bin gar nicht dieses oder das. Ich habe auch keine Form. Aber ich spüre ganz deutlich, ich bin. Also mich gibt es, ich bin ja da. Ja? Also spüre ich erstens mal meine Existenz. Und jetzt mache ich mir kein Bild mehr, sondern bin zufrieden mit der Definition, aha, ich bin existent. Okay, gut. Wie das aussehen mag, spielt keine Rolle. Ich fühle ja, ich bin existent. Und jetzt fühle ich mal, wie alt ist denn die Existenz, die ich bin? Da fällt mir mein biologisches Alter ein, also mein Körper ist dann so und so alt, sage ich, okay, das ist der Körper. Aber ich selbst, wie alt bin ich? Mal jetzt fühle ich mal hin und dann fühle ich, Sie können es ja alle nachvollziehen, gleich, jetzt sofort, da ist gar kein Alter. Da, also wenn ich hinfühle, also wenn ich das übersetze in ein menschliches Alter, in eine menschliche Alterserfahrung, dann fühle ich mich wie 28 so. Gut, an manchen Tagen fühle ich mich auch wie 30. Aber normalerweise so wie 28, ja, aber das ist natürlich nicht mein Alter, das ist nur wieder ein Bild, eine Übersetzung in eine menschliche Erfahrung, damit ich das, der Verstand, begreifen kann. Und dann erkenne ich, ach, ja, aber wenn ich hinspüre, wie war das denn mit 17? Da habe ich mich ja auch schon wie so wie 28 gefühlt. Ich habe mich also mit 17 viel reifer gefühlt, als ich eigentlich von meinem Lebensalter her gewesen wäre. Und jetzt bin ich 88, aber ich fühle mich immer noch wie 28. Also das ist jetzt die Erfahrung. Das ist also mein wahres Alter. Das heißt, da ist kein Alter. Ja, ich bin aus alterlos, ewig.
Ja.
So, und so kann ich eins nach dem anderen ergründen und erkennen, das bin ich wirklich. Und jetzt benutzen wir das Sein mal. Ich, der ich bin, ewiges Sein, reine Existenz, schaue mal meinem Körper beim Leben zu. Ja, also ich, das ist wie, wenn ich als Fahrer, das Auto kann ja auch nicht fahren, das bildet sich zwar ein, es könnte fahren, weil es ja durch die Gegend fährt, wenn ich drin sitze und fahre, aber es kann natürlich nicht fahren. Wenn ich aussteige, ist Feierabend, dann steht das da und rostet still vor sich hin. Also, ich bin der Fahrer und ich kann jederzeit aus dem Auto aussteigen und schaue mir mein Auto mal von hinten an. Und das Gleiche machen wir jetzt mal als diese reine Existenz. Ich gehe mal aus meinem Erdenkleid raus, ja, zieh meine Schuluniform aus, ja, und schau die mir mal von hinten an. Also ich gucke mir meinen Körper über die Schulter und sehe, okay, was macht der denn gerade? Ah, der sitzt da. Und sitzt der bequem? Okay, wo sind die Hände? Wie fühlt der sich gerade? Dann schaue ich mal beim Verstand rein, was denkt der gerade? Macht er sich Sorgen? Oder denkt er, ich spinne jetzt? Ja, weil keiner kann sich beim Leben zuschauen, kann der Verstand natürlich alles nicht. So, jetzt schaue ich mir zu und wenn ich das mache, wenn es wirklich vollziehen, während ich das sage, dann erleben Sie sich als bewusster Beobachter. Sie sind der Beobachter, reine Existenz, die Ihrem physischen Körper beim Leben zuschaut. So, aha. Und als dieser bewusste Beobachter habe ich gerade sofort und zuverlässig den Stecker der Identifikation mit der Illusion des Ich gezogen. Denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Ich bin der Beobachter und mein Körper, der Verstand, ist der Beobachtete. So, also bin ich nicht mehr ich, sondern ich bin der Beobachter. Kann ich jetzt ab jetzt mein Leben lang bleiben, wenn Sie wollen. Sie brauchen nicht wieder zurückgehen. Nächster Schritt, was mache ich als Beobachter? Naja, beobachten muss keiner lernen, kann ja jeder. Ja? Mehr noch, Sie kommen ganz von selbst, ohne dass Sie es merken, vom Denken zur Wahrnehmung. Mhm. Denn der Beobachter nimmt wahr, was gerade geschieht. Und dann erlebe ich, wenn ich mir das bewusst mache, Wahrnehmung ist fehlerfrei. Wahrnehmung kann sich nicht irren, die fügt nichts hinzu, die lässt nichts weg, die verändert nichts, die ist absolut zuverlässig, so ist es. Das ist wie die Kamera jetzt, Sie schauen gerade auf den Bildschirm, Sie können absolut sicher sein, auf der anderen Seite sitzt der, den Sie gerade sehen. Ja, die Kamera kann nicht lügen, die kann nicht sagen, ach nee, den mag ich jetzt nicht abbilden, ich bilde mal einen anderen ab. Geht nicht, die hat keine Entscheidungsfreiheit. So, das heißt also, mit diesem Schritt von der Illusion des Ich zu sich selbst sind Sie gleichzeitig vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Der Verstand kann sich irren, das macht er auch oft genug. Der hat ja nur seine begrenzte Lebenserfahrung. Aber die Wahrnehmung kann sich nicht irren. Das heißt, Sie haben plötzlich ein Lebenserfahrungsinstrument, das absolut fehlerfrei ist. Und jetzt ist es Ihre Entscheidung. Bleiben Sie ab jetzt, so wirklich ab jetzt, ständig für immer der bewusste Beobachter und in der Wahrnehmung. So, dann kommt sofort der Verstand, weil der ja sagt, Moment, Moment, das geht ja nicht. Wenn ich arbeiten will, muss ich ja überlegen, wie mache ich das denn jetzt und was ist jetzt zu tun und in welcher Reihenfolge mache ich das? Weil der Verstand hält sich nicht nur für wichtig, sondern für unentbehrlich. Aber alles, was der Verstand kann, kann die Wahrnehmung nur besser. Das heißt also, ab jetzt könnten Sie, wenn Sie Beobachter bleiben und in der Wahrnehmung bleiben, könnten Sie, wenn das zum Beispiel nicht nur während des Interviews gleich, könnten Sie wahrnehmen, was ist denn jetzt die nächste wichtige Frage? Und wohin soll dieses Interview führen? Und welche Stationen sind erforderlich? Das alles nehmen Sie wahr. Das kann Ihnen der Verstand nicht sagen. Der kann Ihnen Vorschläge machen. Also könnte es vielleicht mal das fragen. Oder ich glaube, das ist auch wichtig. Ja? Aber die Wahrnehmung sagt nicht, ich glaube oder ich vermute, sondern die sagt, jetzt ist das. Jetzt stimmt das und jetzt stimmt das und jetzt stimmt diese Frage. Und auf einmal sind Sie ohne Konzept reingegangen in das Interview und stellen hinterher fest, wow, das war ja absolut vollkommen. Ich habe genau im richtigen Augenblick die richtigen Fragen gestellt. Das war alles zielführend. Wir haben den Menschen geholfen, dieses Ziel zu erreichen. Das ist wunderbar. Das kann der Verstand alles nicht. Aber das kann die Wahrnehmung. Und das ist Ihre Entscheidung. Jetzt bleibe ich dabei oder falle ich auf den Verstand rein und kehre wieder zurück in die Illusion des Ich.
Sie nutzen die sozusagen Wahrnehmung, ich stelle mich, sozusagen hinter den Körper.
Oh, Vorsicht, nicht, ja. Das geht. Ich kann nicht hinter mich gehen. Also Sie müssen die Sprache ändern.
Okay, ja. Wie hatten Sie es nochmal, Sie hatten es anders dann formuliert.
Bewusstsein gehe hinter meinen Körper.
Genau, das Bewusstsein geht hinter den Körper. Meine Frage dazu ist, weil ich nutze gerne, also ich nenne es für mich Vogelperspektive, also ich gehe in die, schaue aus der Vogelperspektive von oben drauf. Hat das einen Unterschied oder ist das im Endeffekt egal? Weil bei Ihnen, Sie sagen immer explizit sozusagen hinter den Körper.
Das ist egal, ob Sie drüber oder dahinter gehen. Das ist Ihre Entscheidung. Aber wenn Sie die Vogelperspektive kennen, dann sind Sie nicht der Beobachter, sondern dann beobachtet der Verstand den Verstand.
Interessant.
Man denkt, ich mache mir mal ein Bild von der Vogelperspektive und er sieht nicht aus der Vogelperspektive, er sieht sein Bild, das er sich gemacht hat von der Vogelperspektive. Deswegen würde ich also nicht das machen, was Sie kennen. Die Vogelperspektive, das ist das Bild des Verstandes mit großer Wahrscheinlichkeit, sondern ich würde wirklich vom Gefühl her einmal hinter meinem Körper sein und meinem Körper zuschauen. Und fühlen, ich bin der Beobachter und ich bin in der Wahrnehmung. Und das Gefühl, das ist die Bestätigung, dass Sie wirklich der Beobachter und in der Wahrnehmung sind.
Sehr spannend. Was ist der genaue Unterschied?
Zwischen was?
Zwischen dem hinter sich stellen, das Bewusstsein stellt sich hinter, also ich meine, könnte das Bewusstsein, das ist jetzt vielleicht so eine total blöde Frage, aber kann sich das Bewusstsein auch vor den Körper stellen, neben den Körper? Hat es eine Aussage, dass das direkt, dass das Bewusstsein sich hinter den Körper stellt?
Ich frage mal anders, dann wissen Sie sofort die Antwort. Können Sie sich auch vor Ihr Auto stellen?
Ja, natürlich.
Ihr Auto. Natürlich, Ihr Bewusstsein kann sich frei bewegen. Warum sollten Sie sich nur hinter Ihren Körper stellen können? Ich mache sogar nicht mal das. Ich schaue meinen Körper nicht von hinter dem Körper zu, sondern ich schaue meinen Körper durch seine Augen zu. Ich bin ja im Körper, aber da muss ich eben unterscheiden, da muss ich deutlich spüren, Wer ich bin, ich Bewusstsein, schaue nur durch die Augen des Körpers. Sonst bin ich wieder im Körper und auf einmal bin ich wieder der Körper und dann bin ich wieder in der Illusion und auf einmal guck das Ich wieder sich selbst zu.
Ja, ich habe nur noch mal nachgefragt, weil eben auch aus der Vogelperspektive kann es dann eben ja beides sein. Also es kann aus dem Bewusstsein heraus sein oder eben auch aus dem Verstand.
Sie können es aber ganz leicht machen, damit Sie nicht auf ein Bild vom Verstand reinfallen mit der Vogelperspektive. Sie zoomen einmal weg. Sie gehen aus der Vogelperspektive mal 10 Meter zurück, sehen Ihren Körper. Das kann der Verstand jetzt nicht so schnell, weil er kein anderes Bild hat jetzt. Ja? Ja. Er kann dann nur das Bild, was er kennt. Er müsste sich ein neues Bild machen. Und dann wissen Sie, wenn Sie aber in die Vogelperspektive zoomen können, dann wissen Sie, nee, Sie sind wirklich der Beobachter. Und dann können Sie ja die Entfernung vergrößern oder verkleinern.
Mhm. Ja, schön. Wir hatten ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir sehr mit dem Verstand verhaftet sind. Und wie finden Menschen mehr noch zu ihrer...
Wer ist denn da mit dem Verstand verhaftet?
Also wir als Mensch natürlich. Ne?
Also ja, eben.
Das Bewusstsein nicht, ja.
Das müssen wir sofort uns klar machen. Der Mensch ist verhaftet mit dem Verstand. Das ist sein Erfahrungsinstrument. Damit identifiziert er sich, das ist klar. Bewusstsein aber ist mit gar nichts verhaftet. Bewusstsein ist Bewusstsein. Mhm. So. Also deswegen darf ich nicht wir sagen, wir sind verhaftet, sind wir nicht. Ja? Sondern der Mensch.
Ja.
Da sollten wir eben langsam Sprache auch klären und nicht mehr sagen, ich habe im Moment gerade Kopfschmerzen oder ich mache mir Sorgen über die Zukunft, über den Wandel der Welt, sondern wir sprechen ab jetzt in der dritten Person, mein Körper hat gerade Kopfschmerzen, mein Verstand macht sich Sorgen über die Zukunft. Ich, Bewusstsein, habe nicht mal einen Kopf, ich kann keine Kopfschmerzen haben und ich mache mir auch keine Sorgen über die Zukunft, weil ich nehme ja wahr, was auf mich zukommt und was zu tun ist. Also da gibt es keinen Grund zu sorgen. Also bleibe ich in dieser Trennung auch sprachlich.
Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Das Bewusstsein, würde das Bewusstsein auch sagen, die Welt ist perfekt, so wie sie ist?
Das ist ja. Mhm. Die Welt ist absolut perfekt. Die Welt ist nur ein Spiegelbild. Ja, machen wir uns noch mal bewusst. Was glauben Sie, wie entsteht Schicksal? Ist Schicksal etwas, was der liebe Gott uns mit auf den Weg gibt oder der Zufall oder wo kommt das eigentlich her? Jeder Mensch hat sein Schicksal, aber kaum einer macht sich Gedanken, wo kommt das eigentlich her? Muss das sein?
Also
würden Sie sagen, wo kommt das?
Aus meinem Empfinden, Körper oder Bewusstsein, wie auch immer, wir werden es gleich rausfinden wahrscheinlich. Es ist so, dass ich daran glaube, dass es eben Seelenpläne gibt, also dass wir sozusagen vorher sozusagen wie einen Vertrag machen, wo wir bestimmte Erfahrungen hier auf der Erde machen und eben von diesem Unvollkommensein ins Vollkommene wieder zurückfinden und eben auch in die Liebe zurückfinden. Weil
vollkommen.
Bitte?
Sie waren nie unvollkommen.
Ja, das war vielleicht falsch gesagt. Also die Welt ist ja sozusagen in dieser unvollkommenen Welt, jetzt darf ich mal aufpassen, was ich sage, des Menschen sozusagen, des Körpers, des Verstandes ist ja diese Unvollkommenheit. Also wir selbst, dieses Bewusstsein, die Seele ist vollkommen. Und wir glauben ja in dieser Illusion, in der wir hier als Mensch leben, das ist ja eine Illusion, das Gefühl des Getrenntseins. Ich fühle mich getrennt von anderen. Und dahinter steckt aber das vollkommene Bewusstsein.
Das heißt, es gibt nur Vollkommenheit.
Ja.
Alles andere ist Illusion. Auch die Welt ist absolut vollkommen. Mhm. Ja. Was wir sehen, ist den Ausdruck der Welt. Aber jetzt zum Schicksal noch einmal. Jeder macht sich sein Schicksal selbst. Sie haben keinen Plan mit irgendjemandem. Wer sollte da mit wem geplant haben? Mhm. Ja, woher soll das kommen? Da müssen wieder zwei sein. Einer, der den Plan macht und einer, der ihn dann ausführt. Nein, Sie, Bewusstsein, zu Hause, entscheiden sich für eine Absicht, mit der Sie hierher kommen. Und das ist Ihr Lebensplan, Ihr Seelenplan, wie immer Sie sagen wollen. Und an den müssen Sie sich auch nicht halten. Natürlich nicht. Das ist Ihre Absicht, mit der Sie hergekommen sind. Die können Sie jederzeit modifizieren. Wenn Sie hier sehen, ah nee, jetzt mache ich doch erstmal das. Aber das Ich kann das nicht. Der Mensch kann das nicht. Der Verstand kann das nicht. Der ist an den Seelenplan gebunden. Mhm. Ja, aber Sie, Bewusstsein natürlich nicht. Und jetzt zu Ihrer Weltfrage. Also das Schicksal des einzelnen Menschen ist ein Spiegelbild seines So-Seins. Jeder macht sich sein Schicksal selbst, in jedem Augenblick. Also während Sie da so dekorativ vor mir sitzen, verursachen Sie Ihre Zukunft, weil Sie Ihr einmaliges So-Sein ausstrahlen und damit entsprechende Ereignisse verursachen. Und solange Sie in der Illusion leben, ein Mensch zu sein, ziehen Sie damit, verursachen Sie damit die ganz normalen menschlichen Probleme. Weil Ihr Schicksal ist nämlich ein Spiegelbild. Das heißt, es hat keine Entscheidungsfreiheit. Wenn Sie morgens ins Bad gehen und schauen in den Spiegel und das, was Sie sehen, gefällt Ihnen nicht, dann ist der Spiegel immer noch in Ordnung. Der ist perfekt. Der zeigt einfach nur, auch wenn das Bild nicht perfekt ist. Und genauso ist es in der Welt. Das heißt also, das Schicksal der Menschheit ist ein Spiegelbild des kollektiven Bewusstseins. Und da das kollektive Bewusstsein ziemlich strubbelig ist, ist eben auch das Bild, was der Spiegel zeigt, strubbelig. Und wir machen jetzt der Welt einen Vorwurf und sagen, die Welt ist eine Katastrophe und die ist voller Probleme und die Welt ist ein Spiegelbild. Die kann nichts dafür, ja. Wir sind es und wir müssen das ändern, was davor steht. Und umgekehrt, wenn Sie dann morgens im Bad mit Ihrem Spiegelbild nicht zufrieden sind und Sie duschen erst einmal und Sie kämmen sich dann und Sie schminken sich und Sie schauen wieder in den Spiegel, dann hat er sofort ein anderes Bild. Der hat keine Entscheidungsfreiheit, ja. Der ist die ganze Zeit in Ordnung gewesen, auch wir, wenn er Ihnen ein Bild gezeigt hat, was für Sie nicht in Ordnung war. Aber der Spiegel kann nichts dafür. Der spiegelt nur. Und die Welt kann nichts dafür, was wir spiegeln lassen praktisch von der Welt. Deswegen müssen wir uns jetzt ändern, damit die Welt stimmt.
Schön gesagt. Sie haben 19 Berufungen mittlerweile gelebt. Und Sie haben mir vorhin erzählt, Sie haben genau 136 Bücher geschrieben. Das ist natürlich, sehr bemerkenswert. Das heißt, es gibt sehr viele Bücher, die vielleicht auch schon, die jetzt nicht von gestern sind, sondern die vielleicht 20 Jahre alt sind und so weiter. Und diese ganzen Erfahrungen, die Sie in Ihren Büchern rausgegeben haben, würden Sie aus der heutigen Sicht, würden Sie etwas aus Ihren Büchern oder vor allen Dingen die alten Bücher sozusagen, würden Sie etwas umschreiben?
Alles. Jeder Autor hat genau das Problem. Wenn er ein Buch geschrieben hat und es erscheint, sollte er es nicht mehr lesen. Es ist überholt. Ja, weil er hat sich inzwischen weiterentwickelt und er müsste einiges ändern daran. Und das ist der Grund, weshalb ich das mache, was wir gerade machen. Ein Interview ist im Gegensatz zum Buch der letzte Stand der Erkenntnis. Ja, das ist nicht überholt, wenn es fertig ist, sondern das ist jetzt. Aber in 10 Jahren, wenn ich noch da wäre, was ich nicht bin, ja, wenn wir da das gleiche Interview machen würden, da wären andere Antworten, andere Erkenntnisse, weil der Grad des Erwachens höher ist. Also habe ich eine höhere Perspektive und kann andere Zusammenhänge erkennen. Das, was ich jetzt sage, wäre immer noch wahr. Aber es wäre nur ein Teil der größeren Wahrheit, die ich dann erkennen könnte. Und deswegen schreibe ich keine Bücher mehr, schon seit ein paar Jahren, sondern ich gebe nur noch Interviews.
Ist auch eine ganz schöne Idee. Deswegen hat das ja auch heute geklappt. Wie kann ich mehr noch meiner Intuition vertrauen? Also dieser inneren Stimme.
Wer Jetzt muss ich Sie fragen, zu wem sagen Sie jetzt ich? Wen meinen Sie mit ich? Wer will da der Intuition vertrauen?
Wahrscheinlich der Verstand.
Natürlich.
Ja. Also natürlich, wenn ich in vollem Bewusstsein stehe, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr. Aber da das wahrscheinlich immer noch, ne? Ja, genau. Aber da wahrscheinlich immer noch auf einer gewissen Art und Weise der Verstand mal mehr und mal weniger präsent ist, wie finde ich noch mehr zu dem Bewusstsein? Das ist natürlich dieses Raustreten, diese Übung, die wir jetzt gerade schon gemacht haben. Es kann aber natürlich sein, dass manche sagen, ja, das klappt aber bei mir nicht.
Das kann auch nicht klappen, denn ich kann nicht zu Bewusstsein finden. Das geht nicht. Ich ist eine Illusion und Bewusstsein ist die Wirklichkeit. Das ist so, wie wenn Sie nachts träumen, Sie sind reich, Sie haben viele Millionen und jetzt sagen Sie, Moment, wenn ich aufwache, wie verfüge ich, wie kriege ich die rüber in meine Realität? Gar nicht. Sie haben keine Möglichkeit. Das sind zwei Ebenen der Erfahrung. Sie kriegen nichts aus dem Traum rüber in die Wirklichkeit. Ja, also können Sie vergessen, dass ich kann das nicht. Deswegen habe ich Sie gefragt, wen meinen Sie mit ich? Das Ich kann das nicht. Und das Bewusstsein braucht das nicht, weil das erlebt das ja. Das weiß, da stellt sich die Frage nicht mehr. Das ist ja in der Wahrnehmung. Sie müssen sich also irgendwann entscheiden, wen meinen Sie, wenn Sie ich sagen, mit wem identifizieren Sie sich? Und die Strafe ist, wenn Sie sich mit dem Ich identifizieren, ziehen Sie die ganzen Strubbeligkeiten der menschlichen Existenz in Ihr Leben und sind ein Leben lang beschäftigt, menschliche Probleme zu lösen. Und wenn Sie eins gelöst haben, entstehen wieder zwei neue durch die Illusion des Ich. Da sind Sie ein Leben lang beschäftigt. Oder aber Sie wachen auf und dann ist es wie im Traum. Sie hatten vielleicht einen Albtraum mit vielen Problemen. Sie wachen auf in ihre Realität und merken, ich muss jetzt die Traumprobleme gar nicht lösen. Die sind ja nicht existent, sondern in meiner Realität existiert nur meine Realität. Also ziehe ich jetzt, sobald ich erwacht bin, nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in mein Leben, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Die ganze menschliche Problematik kommt nicht mehr vor. Die ganzen Fragen, die sich dem Ich stellen, stellen sich dem Bewusstsein nicht, weil es ja wahrnimmt. Die Antwort, also die Frage hat keine Überlebensdauer, weil sie ja gleich die Antwort wahrnehmen. Also das sind zwei Erlebnisebenen, die können Sie nicht vermischen. Deswegen, wenn Sie mit einem Bein im Ich bleiben, mit dem anderen erwacht sind, zerreißt es Sie. Sie können nicht zwei Wege gleichzeitig gehen. Sie müssen sich irgendwann entscheiden. Und deswegen haben viele spirituelle, halb erwachte Menschen solche Schwierigkeiten mit dem Leben, weil sie halb noch im Verstand und da sind und halb da. Und das geht aber nicht. Sie müssen sich entscheiden.
Ja, spannend. Also allein schon über das Gespräch merke ich auch, wie wichtig es ist, die Sprache zu verändern. Ja, dass wir da auch noch mehr Bewusstsein hineinbringen.
Ja, sonst zieht die Sprache zieht sie ins Unbewusste wieder zurück.
Ja.
Aber es ist noch eine andere Falle da. Die größere Falle ist, jeder einzelne Gedanke zieht sie wieder zurück ins Ich, in den Verstand. Denn sonst könnten sie ja nicht denken. Das heißt, wenn sie einmal in der Wahrnehmung sind, sollten sie in der Wahrnehmung bleiben. Weil ein Gedanke beendet sofort die Wahrnehmung. Sie können nicht mehr wahrnehmen. Sie haben nämlich nur eine Leitung und jeder Gedanke belegt die Leitung aus. Jetzt Wahrnehmung geschieht weiter, aber die Leitung ist besetzt. Das ist wie wenn Sie zu Hause anrufen, Ihr Kind telefoniert stundenlang mit irgendeinem Spielkamerad. Sie haben was ganz Wichtiges, aber Sie kommen nicht durch, weil die Leitung besetzt ist. Also das ist die Hauptfalle und Schwierigkeit, wenn sie erwacht sind, erwacht bleiben und nicht wieder in der Wahrnehmung bleiben und nicht wieder in den Gedanken gehen, weil damit sind sie wieder im Ich.
Ja, sehr spannend. Sie haben vorhin etwas gesagt, und zwar dieses Geld verursachen. Wie verursache jetzt muss ich es mal sagen, ich, was sage ich denn anders? Wie verursache ich Geld? Ja, Gott, das ist ja schon, ne? Die Verstandeswelt. Ich glaube, weil diese Frage wird bei einigen kommen.
Okay, also erweitern wir das gerade, das Verursachen Geld nämlich nicht nur für Geld. Es ist völlig egal, was Sie verursachen. Sie können Gesundheit verursachen, Sie können eine harmonische Beziehung verursachen, Sie können Erfolg verursachen, Anerkennung. Es ist dem Leben völlig egal, was es ist, sagen wir es ganz klar, es ist dem Gesetz von Ursache und Wirkung völlig egal, wer was verursacht. Wenn Sie was verursachen, wird das geliefert. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie beim Warenversandhaus anrufen, denen ist das völlig egal, ob Sie jetzt ein Päckchen Tempotaschentücher bestellen oder einen bordeaux-roten Rolls-Royce mit goldenen Griffen. Ja, für Sie ist das ein großer Unterschied. Für das Leben ist das egal, ist das eine Bestellung und die wird ausgeführt. So, das ist wie beim Warenversandhaus. Also, um Ihre Frage zu beantworten, es ist völlig egal, was Sie verursachen wollen. Alles, was Sie verursachen, wird geliefert. Jetzt aber, es kommt der Verstand und sagt, ja, Moment, also ich habe schon so oft mir was gewünscht und ist aber überhaupt nicht in Erfüllung gegangen. Ja, und ich habe mir ganz toll vorgestellt, ja, ja, okay, hören Sie sich zu. Wenn Sie beim Warenversandhaus nicht anrufen, sondern Sie haben einen Katalog und da haben Sie etwas gefunden, was Sie schon lange suchen, und jetzt stellen Sie sich vor, wie gut Ihnen das steht und wie viel Freude Sie damit haben. Haben Sie es deswegen? Nö, überhaupt nicht. Sie haben es sich bloß vorgestellt. Die Vorstellung bewirkt überhaupt gar nichts. Ja? Ich muss es kaufen. So. Ah, und jetzt kommen wir, wie mache ich das denn jetzt, dass ich wirklich bestelle, dass auch geliefert wird? Ja? Kommen wir wieder zurück. Wie entsteht Schicksal? Das heißt, Ihr Schicksal ist ein Spiegelbild Ihres So-Seins. Ihr So-Sein von heute ist Ihre Realität von morgen. Das heißt also, alles, was in meinem So-Sein nicht enthalten ist, kann nicht auf dem Bildschirm Realität erscheinen. Das ist mein Lebensfilm im Projektor und vorne auf der Leinwand. Was da nicht drin ist, kann da nicht erscheinen. Aber alles, was in meinem Lebensfilm, sprich in meinem So-Sein enthalten ist, muss auf der Leinwand erscheinen. Die Leinwand hat keine Entscheidungsfreiheit. Die kann nicht sagen, ach nö, das mache ich jetzt nicht, geht nicht. Ist nur ein Spiegelbild. Das heißt also, da haben wir den Schlüssel, ich muss das, was ich bestelle, zum Teil meines So-Seins machen. Sobald es Teil meines So-Seins ist, muss es, geschieht es automatisch, wird es geliefert. Okay, jetzt die Frage, wie mache ich das? Ganz einfach. Also, es beginnt mit Zielklarheit. Ich muss, wie beim Versandhaus, ich muss erst, ja, sagen wir mal, Sie wollen was Neues zum Anziehen haben. Also, jetzt Zielklarheit, was Neues zum Anziehen, ist eine diffuse Bestellung, die kann nicht ausgeführt werden. Ja, Sie können nicht beim Warenversandhaus anrufen, schicken Sie mir was Nettes zum Anziehen, was mir gut steht und was mich schlank macht. Dann sagen die, nee, also so geht das nicht. Sie müssen Nummer, ja, Artikelnummer, Größe, Farbe, also schon präzise bestellen. Okay, also Zielklarheit schaffen. Was genau will? Nehmen wir doch was Konkretes. Was würde Ihr Leben bereichern? Das bestellen wir jetzt. Was würde Ihr Leben tatsächlich bereichern?
Also wahrscheinlich nicht das gelbe schöne Kleid, sondern heute würde ich sagen, einen Urlaub in Kapstadt.
Okay, gut. Urlaub in Kapstadt. Also, das ist schon Zielklarheit. Die haben Sie jetzt nicht irgendeinen netten Urlaub, sondern Urlaub in Kapstadt. Haben wir noch einen Zeitpunkt, dieses Jahr oder nächstes Jahr oder überhaupt mal?
Wir nehmen mal Mai. Den Mai. Den Mai, in einem Monat.
Da stoßen wir wahrscheinlich an eine Grenze. Können Sie das glauben?
Wird schwierig mit Corona. Wobei meine eine Freundin gerade in Südafrika ist. Also ja, es gibt Möglichkeiten.
Ja, möglich, dem Leben ist alles möglich. Das ist nicht die Frage.
Ja.
Alles, was Sie nicht glauben können, wo Sie auch nur zweifeln, ja, ob das wäre ja schön, wenn der, können Sie vergessen, ja, wäre schön ist Möglichkeitsform. Da haben Sie es ja nicht. Ja, das ist Vorstellung. Okay. Also, sagen wir mal, was Sie wahrscheinlich glauben können. Nehmen wir mal an, dieses Jahr sind noch Corona-Schwierigkeiten mit Kapstadt. Das kann ein bisschen strubbelig werden. Nächstes Jahr, ja. Es kann ja sein, dass es dieses Jahr noch klappt, aber nächstes Jahr, das könnten Sie wahrscheinlich glauben, ja? Mhm.
Ja, nehmen okay, wir. Gut. Nächstes Jahr Februar.
Ja, warum wollen Sie unbedingt, das begrenzt die Möglichkeiten. Vielleicht ist der Mai besser für Sie. Und Sie wissen, das gibt wieder was sagt Februar. Sie können das machen. Dann kriegen Sie es im Februar und dann kommen Sie dorthin und dann sind gerade Rassenunruhe in Kapstadt und Sie sagen, oh, das dummer Zeitpunkt jetzt gerade, mein Lieblingswunsch, konnte der Verstand ja nicht wissen. Das Leben hätte es aber gewusst und hätte gesagt, warte besser bis Mai, dann ist das vorbei. Also, wie gesagt, ich würde da nicht, ich würde dem Leben Spielraum lassen, damit das Richtige gehen kann. Okay, also, jetzt machen wir es kürzer. Also, Zielklarheit haben wir. Ja? So, jetzt die Vorstellung. Ich muss es mir vorstellen und glauben können. Also, vorstellen, stellen Sie sich einmal vor, Kapstadt. Ist das wirklich, Ihre Freundin ist da. Ist das wirklich für Sie ein Ziel? Oder gibt es etwas Besseres? Ist das ideal? Nehmen wir mal an, wir lassen es dabei.
Ja.
Okay,
alles. Zweite Heimat.
Gut. Jetzt haben Sie sich vorgestellt. Jetzt kommt der vorletzte Schritt. Sie machen die Vorstellung zum Teil Ihres So-Seins, indem Sie in die Vorstellung hineingehen. Das heißt, Sie erleben sich in Kapstadt im Urlaub. Egal ob März oder Mai, also sie erleben sich, ja, sie erleben das Wetter dort, die Menschen, Kapstadt selber ist sehr schön, den Tafelberg und den anderen Essensmöglichkeiten da und so weiter, ja, so, es hat auch einige Begrenzungen, sie müssen aufpassen, dass sie nicht zu viel Geld mitnehmen, Straßenraub ist da noch möglich und so weiter, also das lernt man dann schon, da bereiten Sie sich vor. Okay, also jetzt gehen Sie hinein und erleben sich in der Erfüllung, im Urlaub, in Kapstadt. Jetzt ist es Teil Ihres So-Seins. Und jetzt kommt der letzte Schritt, der vorletzte. Sie verbinden das mit einem starken Gefühl der Freude, der Dankbarkeit. Freude sollte leicht sein, Dankbarkeit sollte leicht sein. Weil Ihre gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür Sie dankbar sind. Das Gefühl bezahlt gewissermaßen die Bestellung. Jetzt haben Sie es gekauft. So. Und jetzt gehört es Ihnen. Jetzt hat das Leben keine Wahl, weil das Leben ist nur ein Spiegelbild. Es ist Teil Ihres So-Seins. Jetzt muss dieser Urlaub in Erfüllung gehen, es sei denn, Sie bestellen wieder ab. Das können Sie natürlich bis dahin noch tun. Wie geht das? Ganz einfach, indem dann der Verstand kommt und sagt, ja, hoffentlich hat das geklappt. Das wäre ja jetzt schön mit dem Urlaub, ja. Wäre, hätte, ist wieder weg.
Oh, ja.
Okay, ist nicht schlimm. Muss ich völlig neu bestellen. Sonst habe ich abbestellt.
Ja.
Ja? Also, um nicht abzubestellen, bleibe ich einfach in der Energie der Gewissheit der Erfüllung. Weil der Verstand sich das nicht vorstellen kann, wie fühlt sich das an, wenn Sie beim Warenversandhaus etwas bestellt haben und die haben gesagt, ist ab Lager lieferbar und innerhalb von 3 Tagen haben Sie es. Ja? Wenn Sie dann das Gespräch beenden, haben Sie es ja noch nicht. Aber Die sind in der Gewissheit, okay, die haben mir gesagt, ich habe es bestellt, die haben mir gesagt, ab Lager lieferbar. Natürlich müssen die es vom Lager holen, müssen es zur Post bringen, verpacken erst noch, schicken, die Post muss es mir. Aber sie bleiben in der Vorfreude, in der Gewissheit, da kann jetzt nichts mehr passieren, das ist unterwegs zu mir. Das ist die Energie der Gewissheit, der Erfüllung. Und wenn es also Teil ihres So-Seins ist, dann wissen sie, jetzt muss das Leben liefern. Und jetzt bleiben sie einfach in dieser Gewissheit, oh ja, das kann ja jetzt jederzeit in Erscheinung treten, aber ich habe es ja schon gewiss. So, das ist bestellen. Damit muss das Leben liefern. Und das funktioniert auch immer bei jedem und in jedem einzelnen Fall. Und wenn es mal nicht funktionieren sollte, dann können Sie sehen, wo habe ich geschlampt? Ja, wo habe ich das nicht zu meinem So-Sein genommen oder wo habe ich abbestellt? Ja, wo habe ich den Fehler gemacht? Das Leben macht keine Fehler. Das kann keine Fehler machen. Ist ja nur ein Spiegelbild. Aber da können Sie es noch korrigieren und dann kriegen Sie es doch noch.
Also als Kurzfassung, es kann sich nur das manifestieren, woran wir auch wirklich glauben.
Und was Teil ihres Seins ist. Mhm. Und wenn ich das da nicht reinkriege, weil ich es nicht glauben kann und sage, ja, dann kriege ich es ja nicht rein. Also wir sagen lieber nicht, lass mal den Glauben mal weg. Wenn es Teil meines So-Seins ist, dann habe ich es ja mir vorgestellt, geglaubt, dann wird es auch geliefert. Mhm. Aber wenn ich es nicht glauben kann, dann... es stört, dann kriege ich es nicht in mein So-Sein und dann kann es nicht geliefert werden. Aber es kann sein, dass der Verstand es nicht glauben kann. Mhm. Den muss ich nicht überzeugen. Das ist ja Ihr Freund. Stellen Sie sich vor, Sie haben Urlaub in Kapstadt gebucht gerade, die haben Ihnen Bestätigung geschickt, ja, alles klar, Sie haben bezahlt, Sache erledigt und Ihr Freund sagt, du, das glaube ich nicht, dass das klappt mit der Reise. Also das wird wohl nichts. Ja? Und jetzt kommt es darauf an, wem glauben Sie? Dem oder Ihrer Gewissheit? Wenn Sie dem glauben, haben Sie gerade wieder abbestellt. Wenn Sie aber sagen, nee, mach dir keine Sorgen, ich habe die Gewissheit, das klappt, ja, das ist in Ordnung. So, dann bleibt es Teil Ihres So-Seins und dann wird es auch geliefert. Mhm.
Und das ist dann auch Vertrauen.
Nein. Vertrauen braucht nur ein Ich. Bewusstsein hat Gewissheit. Das ist absolut.
Ja.
Da gibt es kein bisschen. Vertrauen ist hoffentlich. Ja.
Stimmt, ja.
Es gibt keine andere Möglichkeit mehr.
Super. Ja, Gewissheit. Wow, toll. Tolles Wort. Im Endeffekt habe ich auf meinem Zettel ganz viele andere Fragen, aber
noch gar nicht.
Ich würde jetzt einfach sagen, ich fand das jetzt gerade so schön, also gerade mit dieser Gewissheit, ich würde dann lieber sagen, wir machen vielleicht nochmal einen neuen Termin irgendwann, weil es ist jetzt gerade so schön rund, wenn es für Sie fein ist.
Beenden wir das jetzt mit der Gewissheit, was zu kriegen. Jetzt weiß jeder, wie er sich jeden Wunsch erfüllen kann. Und wenn er keinen Fehler macht, dann wird jeder Wunsch erfüllt und dann passiert ein Wunder. Wenn der Verstand 5, 6, 7 Mal erlebt, also ich hatte ja meine Zweifel, aber nee, das mit der Bestellung so, das klappt ja, das hat jedes Mal geklappt, dann fasst der auch, der fasst Vertrauen. Ja?
Ah.
Aber der sagt, oh, das scheint ja zu funktionieren. Also, da glaube ich, das geht ja auch in Zukunft so.
Wie schön. Gibt es noch irgendetwas, was Sie den Zuhörern gerne mitgeben möchten?
Vielleicht ein Bibelwort. Jesus soll gesagt haben, nun da ihr wisst, was zu tun ist, geht hin und tut das Rechte.
Wie schön. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch, das so tief ging. Und das ist auch was, ich glaube, das darf man sich einfach mehrmals anhören. Und ja, dann geht es auch immer tiefer.
Wunderbar. Jetzt liegt es tatsächlich in der Hand eines jeden Einzelnen, was er aus seinem Leben macht. Er muss die volle Verantwortung übernehmen. Die hat er die ganze Zeit sowieso schon. Ja, aber Jetzt hat er auch den Schlüssel in der Hand, wie er das bekommen kann, wie er sein Leben, seine Zukunft bewusst gestalten kann. Und jetzt wird jeder automatisch durch dieses Interview ein bewusster Lebensarchitekt und Zukunftsdesigner.
Schön, da haben Sie mir ja schon wie die Überschrift geliefert. Großartig. Vielen, vielen Dank, lieber Kurt Tepperwein. Und es ist eine Ehre, Sie im Interview zu haben und sogar das 250. Interview. Deswegen ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, Sie bleiben uns noch einige, viele Jahre erhalten. Sie sagen ja, Hunderten.
Zweieinhalb Jahre ungefähr bleibe ich noch hier.
Okay. Dann vielleicht sehen wir uns dann nochmal online oder vielleicht sogar offline, das wäre ja schön, wer weiß, was das Leben noch so bringt. Und ja, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ja, für die vielen, vielen großartigen Antworten.
Ich bedanke mich für die Begegnung mit Ihnen, war mir eine Freude.
War das wieder schön. Und ich werde alles zu Kurt Tepperwein in den Shownotes verlinken und mich findest du auf nadinegerhardt.com. Und ja, du kannst dich jetzt schon auf nächste Woche freuen. Ich verrate noch nicht so viel. Und ja, eine schöne Vollmondzeit wünsche ich dir. Und bis zum nächsten Mal. Namaste und Satnam, deine Nadine.